Liebe Geschwister im Herrn, lasst uns heute noch einmal den ersten Korintherbrief aufschlagen und weiter fortfahren in der Betrachtung des 14. Kapitels des ersten Korintherbriefes. Wir wollen noch mal in Erinnerung rufen, dass ab dem 12. Kapitel der Apostel Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, eigentlich Anweisungen gibt, wie eine geistgeleitete Gemeindeversammlung und ein geistgeleitetes Gemeindeleben im weiteren Sinn aussehen sollte. In Kapitel 12 am Anfang lesen wir, und das gehört mit hinein in diesen Rahmen, ab Vers 1: Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Nun, dann kommt diese Belehrung über die Gnadengaben, die Gottes Geist auch in der Versammlung gibt, um die Gemeinde zu erbauen. Dann geht es auch um die Begrenzung der Gnadengaben und um die Rolle der Liebe im 13. Kapitel. Und im 14. Kapitel, in dem ersten Abschnitt, haben wir das letzte Mal gehört, dass der Apostel Paulus Anweisungen gibt, wie eine Gemeindeversammlung verlaufen sollte, damit die Gläubigen wirklich erbaut werden. Und dass dabei die Weissagung, das geistgeleitete Reden zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost eine ganz besonders wichtige Rolle spielt. Diese Dinge haben wir in den letzten Abschnitten, in den letzten Verkündigungen miteinander betrachtet, und sie wollen wir auch im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt an den letzten Abschnitt des 14. Kapitels kommen. Paulus hatte eben auch deutlich gemacht, den Missbrauch der Gnadengaben durch Leute, die gemeint haben, sie seien vom Geist erfüllt und angefangen haben, zum Teil durcheinander, zum Teil lang in der Gemeindeversammlung in Sprachen zu reden. Und Paulus hat gezeigt, dass das ein Missbrauch ist, dass diese Gabe eigentlich eine Zeichengabe für Ungläubige ist, dass sie eben innerhalb der Gemeindeversammlung, der apostolischen Gemeinde, nur eine begrenzte Aufgabe hatte und dass es wichtig war, dass man eben mit Einsicht, mit geistlicher Einsicht in die Ordnungen Gottes die Gnadengaben in der Gemeinde anwendet. Das war so der Tenor auch des Abschnitts am Anfang vom 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Und wir haben da eben auch die Betonung gehabt, alles soll zur Erbauung dienen. Alles soll dazu dienen, dass die Gläubigen, wenn die Gemeinde zusammenkommt, geistlich gestärkt werden, dass der Geist Gottes wirken kann. Ich möchte noch einmal das aufgreifen ab Vers 23, und dann kommen wir zu unserem Abschnitt vom 14. Kapitel, wo es heißt: Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn sie aber alle weissagen und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Also wir haben auch das letzte Mal gehört, dass eben es Gott wichtig ist, dass der Geist Gottes frei und kraftvoll wirken kann, dass das verkündigte Wort Gottes wirklich auch die Herzen anspricht und dass die Botschaften nicht irgendetwas selber Erdachtes enthalten, sondern das Wort, das der Herr auch den einzelnen Gläubigen geben will. Und nun lesen wir in diesem Zusammenhang weiter in Vers 26 und folgenden. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles aber lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Soweit also dieser letzte Abschnitt aus 1. Korinther 14, den wir heute betrachten wollen. Wie gesagt, es geht um die Gemeindeversammlung. Wenn ihr zusammenkommt. Vorher heißt es, wenn ihr alle, die ganze Gemeinde an selben Ort zusammenkommt. Daran müssen wir denken, dass früher und auch heute in der Realität vieler Gemeinden das gar nicht ohne weiteres möglich war. Dass größere Gemeinden nur selten womöglich nur in gewissen Zeiten sich als ganze Gemeinde treffen konnten. Dass auf jeden Fall in einer normalen Gemeinde es auch Treffen gab von Gläubigen untereinander, wo nicht die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkam. Deswegen finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 11 auch Regelungen, die zum Beispiel eher für häusliche Versammlungen von einigen Gläubigen zutreffen, wo zum Beispiel dann auch eben Regelungen für den Dienst von Schwestern gegeben wird. Aber es ist etwas ganz Besonderes, wenn die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt. Ich denke, besonders für diese allgemeinen Gemeindeversammlungen hat der Herr auch diese Verheißung gegeben, die wir noch einmal uns in Erinnerung rufen wollen aus Matthäus 18. Sie gilt selbstverständlich für jede Gebetsversammlung. Sie gilt zunächst einmal auch für Gebetsversammlungen. Das soll uns auch ermuntern zum Gebet. Aber sie gilt auch ganz gewiss für die Gemeindeversammlungen, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt. Wir lesen ja in Matthäus 18, Vers 19 und 20, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, eigentlich die Herrlichkeit und der besondere Segen einer Gemeindeversammlung. Ich fürchte, wir verlieren das leicht aus den Augen, wenn man die Dinge nur menschlich sieht, wenn man da nicht auch sich immer wieder diese Bedeutung der Gemeindeversammlung vor Augen führt, dann kann man leicht dahin kommen, ja, dass man das einfach zur Routine erklärt, manchmal vielleicht zur lästigen Routine. Ja, man muss viel vorbereiten, es ist Stress, bis man alle Kinder gerichtet hat für die Gemeindeversammlung. Das sieht dann oft sehr prosaisch aus. Aber ich denke, wir müssen uns immer wieder deutlich machen, es ist etwas Besonderes, wenn die Heiligen Gottes, die Geliebten Gottes zusammenkommen, um an den Herrn zu gedenken, um ihn anzubeten und um sein Wort zu hören. Und in ganz besonderer Weise will da der Herr Jesus, der Herr der Gemeinde, gegenwärtig sein. Und er will durch die verschiedenen Gaben, durch die verschiedenen Brüder die Gemeinde erbauen. Und wenn wir meinen, ach, heute habe ich keine Lust, heute passt es mir nicht, heute kann ich nicht in die Gemeindeversammlung kommen, dann ist es, denke ich, schon eine Haltung, die wir wirklich hinterfragen müssen, wo wir uns vor Gott prüfen müssen. Herr, sehe ich eigentlich den Wert der Gemeindeversammlung, so wie du ihn siehst und so wie du es in deinem Wort auch sagst? Dass wir lesen im Hebräerbrief, dass wir die Gemeindezusammenkünfte nicht versäumen sollen. Das ist ja nur zunächst mal einfach eine Ermahnung, aber wir sollten uns fragen, warum? Warum mahnt der Herr seine Gemeinde, dass wir diese Versammlungen wertschätzen sollen? Und ich denke, wie gesagt, das liegt daran, dass eigentlich der Herr gegenwärtig sein will und durch die verschiedenen Gaben, durch die verschiedenen Brüder die Gemeinde erbauen will, zu den Einzelnen reden will. Und wenn wir die Gemeindeversammlung versäumen, dann kann der Herr auch zu uns nicht reden. Dann kann das, was zu unserer Erbauung gedacht ist, was vielleicht auch gesagt und verkündigt wurde, uns nicht persönlich weiterhelfen, weil wir vorgezogen haben, nicht darauf zu hören. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir von daher verstehen, Gott selber ist lebendig wirksam in der Gemeindeversammlung. Ich habe das vorher vorgelesen, der Geist Gottes teilt aus. Der Geist Gottes ist es, der die verschiedenen Gaben gibt und der auch die Betätigung der Gaben leiten soll. Das ist natürlich in der Praxis nicht überall und immer 100% der Fall. Wir sind nicht nur Geist, wir sind auch Fleisch. Und das bedeutet, dass manchmal auch Brüder, die zum Beispiel eine Gabe der Wortverkündigung haben, wachsam sein müssen, ob sie die auch wirklich in einer geistlichen, erbaulichen Weise ausüben. Das ist nicht automatisch gesagt davon, dass du eine Gabe hast, dass du sie auch wirklich im Sinne des Herrn zur Erbauung der Gemeinde auch ausübst. Da müssen wir uns immer wieder prüfen und vielleicht auch Buße tun, uns neu dem Herrn zur Verfügung stellen. Aber Tatsache ist, dass der Herr der Gemeinde in der Gemeindeversammlung in besonderer Weise wirken will. Und dass sein Ziel ist, dass durch die verschiedenen Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes, das kann ein Lied sein, das kann ein Bibelwort sein, das gelesen wird, das kann manchmal auch nur vielleicht ein Satz sein, der in einer Unterhaltung in der Pause fällt, dass wir Ermutigung, Ermahnung und geistliche Hilfe erfahren und näher zum Herrn hingeführt werden. Haben wir die Erwartung, wenn wir in die Gemeindeversammlung gehen? Beten wir darum? Oder ist es für uns Routine? Machen wir uns nicht viel Gedanken? Haben wir vielleicht sogar einen kritischen Geist und sagen, naja, da wird ja schon wieder dieses oder jenes und nichts Rechtes oder nur das Übliche kommen? Es gibt manchmal auch negative Vorerwartungen. Und wenn wir mit einem solchen verschlossenen, kritischen Herzen in die Gemeindeversammlung gehen, dann ist es ein Stück naheliegend, dass der Herr uns gar nicht segnen kann, auch wenn er das möchte. Dass wir einer Begegnung mit dem Herrn letztlich aus dem Weg gehen und sie versäumen, wenn wir nicht in dieser erwartenden, auf den Herrn ausgerichteten Haltung in die Gemeindeversammlung gehen. Und ich denke, darum geht es hier auch ein Stück auf der einen Seite, dass der Geist Gottes, dass der lebendige Herr durch die verschiedenen Brüder wirken möchte, was den öffentlichen Dienst angeht. Ich werde nachher noch drauf kommen. Hier sind speziell die Brüder angesprochen, nicht die Frauen, sondern die Männer. Aber alle Männer, nicht nur irgendwelche ordinierten Diener. Da kommen wir jetzt auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Denn dieser erste Vers, wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Das spiegelt eine Art von Gemeindeversammlung wider, die wir in der späteren Christenheit nur noch relativ selten finden. Es ist so, dass ein Stück weit in der katholischen Kirche der Klerikalismus aufkam, das schon im 2., 3. Jahrhundert. Klerikalismus, das heißt eine besondere Schicht von eingesetzten Dienern sollte alle Dienste in der Gemeinde tun. In einer klerikalen Gemeinde, und dazu gehören leider auch die meisten reformatorischen Gemeinden und Freikirchen, darf zum Beispiel das Abendmahl nur von einem ordinierten Pastor ausgeteilt werden. Die Predigt muss von einem ordinierten Pastor, Prediger, Pfarrer oder wie auch immer gehalten werden. Die Leitung des Gottesdienstes ist im Normalfall in der Hand irgendeines eingesetzten, ordinierten Menschen, sei es Diakon oder so weiter, der von Menschen in ein bestimmtes Amt gebracht ist und der dieses Amt dann eben auch ständig ausübt. Wir sehen hier aber eine ganz andere Ordnung, nämlich dass Gottes Geist eigentlich alle Brüder gebrauchen will. Die Grundlage dafür finden wir im 1. Petrusbrief. Das wollen wir auch noch mal miteinander lesen. Diese geistliche Berufung der Gläubigen in Christus innerhalb der Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. durch Jesus Christus. Also die Bibel lehrt, dass in der neutestamentlichen Gemeinde alle wahren Gläubigen Priester Gottes sind, die befähigt sind zum Dienst. Wir erinnern uns, dass im Volk Israel das absolut nicht so war. Dass das Volk Israel als ein sündiges, unreines Volk eine abgesonderte Priesterschaft brauchte, die Nachkommen Aarons, die besondererweise Gott geweiht waren, die in besonderer Weise herausgenommen waren aus dem Volk und ein Stück eine Mittleraufgabe hatten zwischen dem unheiligen Volk und dem heiligen Gott. Und sie selber waren auch in besonderer Weise da herausgefordert, heilig zu leben. Aber im Neuen Testament sind alle Gläubige durch den Geist Gottes, durch das Blut Christi geheiligt. Und alle sind durch den Geist Gottes auch befähigt, in der einen oder anderen Weise an dem allgemeinen Priesterdienst der Gemeinde teilzunehmen. Das heißt, es gibt im Neuen Testament keine Ämter und keine separierte Priesterschaft mehr, die sozusagen von den normalen Gläubigen, von dem Volk, Laios, griechisch das Volk, die Laien, so hat sich das dann in der Kirchensprache eingebürgert, das einfache Volk, das nicht gebildet ist, das kein Amt hat und das daher zu schweigen hat und überhaupt nichts zu sagen hat. Das ist unbiblisch. Das ist auch dort, wo es heute zum Beispiel in vielen Freikirchen, Baptistengemeinden und so weiter praktiziert wird in einer etwas abgemilderten Form, ich denke in jedem Fall eine Hemmnis für das freie und volle Wirken des Heiligen Geistes zur Auferbauung der Gemeinde. Wir wollen da nicht zu weit gehen. Ich denke, dort, wo wirklich treue und von Gott begabte Diener des Wortes auch eine Pastorenaufgabe erfüllen oder eine Predigeraufgabe, da kann Gott sehr wohl auch Segen schenken durch das verkündigte Wort. Ja? Man darf also nicht meinen, es gäbe nur Segen und nur die Gegenwart Gottes bei denen, die jetzt ganz genau dieses Muster verwirklichen. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr, dass man das dann überzieht. Aber auf der anderen Seite denke ich doch, dass eine Gemeinde, die das nicht mehr praktiziert, ein Stück weit sich ein Stück des Segens und des Gnadenwirkens des Herrn beraubt. Und dass es deswegen wichtig ist, einfach zu sehen, was sagt die Lehre der Bibel über unsere Gemeindeversammlung. Also verschiedene Brüder, die verschiedene Gaben haben, sollen sich beteiligen. Eigentlich sollte jeder etwas haben, wenn so eine Gemeindeversammlung da ist. Ich denke, auch damals war es so, dass nicht jeder drankommen konnte. Ja, wir können uns vorstellen, wenn eine Gemeinde mal vielleicht auch damals schon in Größenordnung von unserer Gemeinde war, dann kann nicht jeder Bruder unbedingt sich beteiligen. Aber es sollte jeder dazu bereit sein und jeder auch innerlich etwas mitbringen. Wohlgemerkt, hier steht nicht, dann empfängt jeder von euch etwas in dem Moment, wo ihr zusammenkommt. Ja, das muss man auch mal bedenken. Ja, also ich denke nicht, dass da viele Leute waren, die zum Beispiel ein Lied direkt spontan empfangen und dann gleich singen konnten. Oder andere Dinge, eine Lehre zum Beispiel, das verlangt eigentlich Arbeit. Davon lesen wir zum Beispiel im 1. Timotheus 5, dass die Ältesten, die lehren, dass die sich mühen und arbeiten sollen. Ja, das heißt, die müssen die Schrift studieren, die müssen sich vorbereiten auch ein Stück, die müssen im Wort arbeiten, damit dann wirklich auch etwas Erbauliches und Gesundes herauskommt. Und dennoch ist es ganz sicher so, dass wir hier sehen, letztlich der Geist Gottes, 1. Korinther 12, teilt dann zu, was gegeben werden soll. Ob jetzt zum Beispiel jemand die Lehre, die er vielleicht vorbereitet hat und auf dem Herzen hat, in dieser einen Versammlung gibt oder in einer anderen, welches Lied vorgeschlagen wird, welche Offenbarung ein Prophet damals gebracht hat. Wir hatten ja damals eben die Zeit, wo noch Propheten und Sprachenreden in den Versammlungen war. Das sollte letztlich der Geist Gottes so zuteilen, wie er wollte. Ich denke, das ist dieses Verständnis von Gemeindeversammlung, neutestamentlicher Gemeindeversammlung, das sicher einfach biblisch richtig ist und das wir auch bewahren sollen. Ja? Ich meine, der Punkt ist, dass überall dort, wo eine Gemeinde ein Stück von dieser Abhängigkeit vom Herrn und von diesem Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes, auch von dem Gehorsam gegenüber dem Geist Gottes abgewichen ist, dort sind solche Formen der Versammlung nicht mehr möglich. Ja? wenn der Geist Gottes zurückgeht, wenn die Gläubigen fleischlich werden, wenn die Brüder träge werden und geistlich nicht mehr dem Herrn wirklich folgen, dann haben sie nichts mehr. Dann haben sie vielleicht nur noch offensichtlich Fleischliches und Unerbauliches. Das kann man natürlich produzieren. Aber eine Gemeinde, in der noch ein Stück geistliches Empfinden ist, wird auch merken, dass das jetzt nicht das ist, was zur Erbauung dient. Was dann? Nun, ich denke, mit dadurch kam es auch zu diesem Klerikalismus, zu dieser Pastoren, zu diesem Pastorendienst, dass man gesagt hat, bevor niemand mehr was Erbauliches sagt, bevor es ein großes Durcheinander gibt, dann lass uns lieber jemanden wählen und der soll dann immer die Predigten halten. Ja? Aber in jedem Fall ist das ein Zeichen von einem geistlichen Rückgang hinter das, was eigentlich die Bibel als die Norm für eine Gemeindeversammlung kennt. Das müssen wir ganz klar festhalten. Ja? Es ist ganz klar, wenn eine Brüderversammlung, das sind ja diejenigen, die durch das Wirken des Geistes Gottes im 19. Jahrhundert diese Dinge eigentlich am stärksten versucht haben, wieder zu praktizieren. Wenn da der Geist Gottes betrübt wird und sie geistlich zurückgeht, dann gibt es auch wieder einen Klerikalismus und eine Ämterherrschaft ohne Amt. Ja, das gibt es nämlich auch, dass dann einfach bestimmte Oberbrüder alleine irgendwo den Dienst tun und man sich auf sie verlässt und alles irgendwo letztlich auf dieselbe Ebene kommt, nur dass es formal nicht eine Ordination gibt, dann ist es natürlich wirklich ein großer geistlicher Schaden. Aber die Bibel zeigt, dort wo der Geist Gottes lebendig wirkt, dort wo die Gläubigen auch wirklich in der Erwartung sind, dass der Herr die Gemeinde leitet und auferbaut, dort sollte es diese Vielfalt der Dienste und der Gaben und damit auch der Beiträge geben. Dann ist die Auferbauung der Gemeinde am besten gewährleistet und dann kommt der Herr auch am besten zu seinem Recht. Vielleicht wollen wir das auch in dem Zusammenhang nochmal deutlich machen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den die Lehrer der Brüderversammlungen damals am Anfang, als das noch eine lebendige Erweckung war, auch deutlich erkannt haben, dass im Grund eine menschliche Ordination von Dienern ein Stück ein Eingriff in die Vorrechte des Hauptes und des Herrn der Gemeinde ist. Das heißt, dort, wo der Mensch sagt, wir wählen uns einen Pfarrer, dort wird eigentlich im Grund das Recht des Herrn verleugnet. Die Bibel sagt ganz klar, es ist Gott, der beruft, der die Gaben gibt. Es ist Gott, der zum Beispiel durch seinen Geist die echten Ältesten einsetzt. Apostelgeschichte 20. Ja, wenn dann Menschen kommen und einsetzen, dann ist heute die Gefahr, dass hier letztlich an Gott vorbei gehandelt wird. Wir hatten eine gewisse Art von Einsetzung in der Apostelzeit, als die Apostel selber noch die jungen Gemeinden betreut haben. Da haben sie auch Älteste eingesetzt und haben sie bestätigt in ihrem Amt, wohl durch Handauflegung. Aber der Punkt ist eben, wer kann das tun, nachdem es keine von Gott gegebenen Apostel mehr gibt. Ja? Und da denke ich, ist es schon ein guter geistlicher Weg, einfach da zu sagen, wir wollen auf Ordination, auf Einsetzung verzichten. Wir wollen einfach das anerkennen, was der Herr an Gaben gegeben hat. Seines Gaben zum Hirtendienst, seines Gaben zur Wortverkündigung oder eben Gaben auch in solchen Bereichen wie Ermahnung, Weissagung, Seelsorge würde man heute auch als eine Gabe nennen, die vielleicht im Bereich Ermahnung liegt, dass man diese Dinge anerkennt und diesen Brüdern oder eben in manchen Fällen auch Schwestern, diakonischen Bereich und so weiter, den Raum gibt, ihre Gabe auszuüben innerhalb der Versammlung. Das ist diese Vorstellung, die hier eigentlich recht deutlich in diesem Abschnitt zur Geltung kommt und die letztlich auch ihre Kraft darin hat, dass wirklich der Herr Jesus als der lebendige Herr und das reale Haupt der Gemeinde anerkannt wird. Und darin wird immer ein Segen liegen, wenn wir in so einer Weise abhängig vom Herrn bleiben. Natürlich kann man diese äußere Form auch nehmen und letztlich diese lebendige Anerkennung und Unterwerfung unter die Leitung des Herrn verlieren. Dann wird das Ganze zum äußerlichen Brüderversammlungsbetrieb, sage ich mal. Und das möchte ich uns auch mitgeben als eine Mahnung, dass wir wachsam sind und den Herrn bitten, dass das nicht geschieht. Das kann überall dort geschehen, wo sich das Fleisch ausbreitet, wo letztlich die Unterwerfung unter den Herrn und die lebendige Gemeinschaft mit ihm vernachlässigt wird, dass dann immer mehr die Dinge zur äußeren Form degenerieren. Ich bin überzeugt, zwischen der apostolischen Gemeinde und diesem verfälschten Gebilde der katholischen Kirche lagen solche Übergangsformen. Und die gibt es auch heute. Ja, und es kann sein, dass eine Gemeinde, die nach biblischen neutestamentlichen Prinzipien vielleicht Jahre und Jahrzehnte gewandelt ist, irgendwann mal diesen Charakter verliert, erst innerlich und dann irgendwann mal äußerlich. Und dann heißt es plötzlich, ach, wir haben uns zur Freikirche erklärt und auch einen Pastor gewählt. Ja? Dann ist nur das vollzogen, was innerlich vielleicht schon 10 Jahre vorher faul war. Versteht ihr? Also das heißt, wir müssen darum auch ringen und dafür beten, dass uns dieses Geschenk erhalten bleibt, dieses Bestreben, das bei uns da ist und das ich sehr wertvoll finde, neutestamentliche Gemeinde in dieser Abhängigkeit vom Herrn, in diesem Festhalten am Wort Gottes zu verwirklichen. Aber es ist letztlich eine Sache des Geistes, des geistlichen Zustands der Gemeinde, nicht nur eine Sache, dass man sagt, wir haben die und die Organisationsprinzipien, bei uns gibt es freien Dienst. Das alleine sichert nicht die Gegenwart des Herrn und die Leitung des Geistes und die Erbauung, sondern es muss durch die lebendige Abhängigkeit vom Herrn Jesus ausgefüllt sein, dann fließt auch der Segen und dann gibt es auch wirkliche Erbauung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Das ist also ein oberster Grundsatz, der alle unsere Gemeindeversammlungen regieren sollte. Wie gesagt, diese Vielfalt bezieht sich auf verschiedene Gaben. Eine Lehre, das kann nur ein Bruder geben, der auch eine Gabe zur Lehre hat. Ja? Es ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass wir auch unterscheiden. Wisst ihr, es ist auch wichtig für unsere Verkündigung, das wird auch nur ungenügend praktiziert bei uns im Moment, dass zum Beispiel einem Bruder vielleicht eine Ermahnung gegeben ist, ja? Die Gabe der Ermahnung. Und eine Ermahnung kann im schönsten Fall vielleicht aus 4 Sätzen bestehen und einem Bibelwort. Ja? Diese Freiheit, dass jemand vielleicht aufsteht und nur was ganz Kurzes sagt, was ihm aber wirklich vom Herrn aufs Herz gelegt wurde und was vielleicht für ein oder zwei in der Versammlung ganz besonders wichtig ist, diese Freiheit haben wir so eigentlich formal, ja, aber wir praktizieren es eigentlich nicht so. Ja? Also es gibt Brüder, die vielleicht eine Gabe zur Ermahnung und Ermunterung haben, Brüder, die eine Gabe mehr der Weissagung haben und Brüder, die mehr eine Lehrgabe haben. Und diese wer eine Lehrgabe hat, der hat vielleicht Mühe damit zu ermahnen. Wer umgekehrt die Gabe der Ermahnung hat, der sollte nicht versuchen zu lehren, sondern er sollte das denen am besten überlassen, die die Gabe der Lehre haben. Ja, also da sehen wir auch diese Vielfalt, bedeutet auch Demut, dass der einzelne Bruder sieht, wo sind meine Gaben, wo kann ich vom Herrn her zur Erbauung der Gemeinde wirklich beitragen. Wenn ein Bruder, der keine Lehrgabe hat, versucht, das Wort Gottes zu erklären, dann wird oftmals die Gemeinde nicht erbaut. Dann schleichen sich manchmal auch Fehler ein, dass Dinge falsch oder missverständlich dargestellt werden, dass es Schwierigkeiten sogar daraus gibt. Ja? Und dann ist es viel besser, wenn solche Brüder sagen, ich will mich doch zurücknehmen, ich will Gott mit der Gabe dienen, die mir der Herr wirklich gegeben hat, die auch in der Gemeinde bestätigt und anerkannt ist. Und dann kommt Harmonie und Segen und Frieden auch in die Gemeinde. Wir werden nachher noch sehen, dass das etwas ganz Wichtiges ist für Gott, die Harmonie und die gegenseitige Ergänzung, dass die Dinge nicht gegeneinander sind, dass dann ein Bruder sagt, oh, jetzt hat der die ganze Zeit geredet, jetzt werde ich mal ein Lied vorschlagen, damit ich auch mal drankomme. Ja? Wenn so etwas sein würde, dann wäre der Geist Gottes betrübt, es wäre ein fleischliches Gegeneinander und die Gemeinde würde auf gar keinen Fall erbaut. Ja, aber solche Dinge kommen vor in der Praxis, in der Gemeinde. Ja, alles lasst zur Erbauung geschehen. Dann kommt nochmal eine Begrenzung für das Sprachenreden. Wir haben das ja das letzte Mal schon behandelt. Vers 27, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen oder übersetzen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag für sich selbst und für Gott reden. Also nur ganz kurz gesagt, wir haben das letzte Mal schon gesehen, das ist auch ein Zeichen, wo wir sehen, dass zum Beispiel das moderne, gefälschte Sprachenreden der Pfingstler und Charismatiker nicht biblisch ist, ja, dass eben dort sehr oft in der Regel viele Leute durcheinander in Sprachen reden, ja, zum Teil laut brüllen, dass es überhaupt keine Übersetzung gibt in der Regel, ja, oder wenn, dann sehr seltsame Übersetzungen, die gar keine wirklichen Übersetzungen sind, und dass eben einfach diese biblischen Regeln nicht eingehalten werden. Ja, der Geist Gottes hält sich aber an die Ordnungen Gottes. Das werden wir weiter unten noch sehen. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist also auch ein Zeichen von echtem Geisteswirken, nämlich die Selbstkontrolle derer, die da beanspruchen, im Geist zu reden. Also in der Versammlung sollte das Sprachenreden eben nur eine eingeschränkte und untergeordnete Rolle spielen. Nun bei den Propheten, Vers 29 bis 32, da haben wir auch Regeln, von denen wir einiges lernen können. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen, denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Nun, ich denke, das kann man am besten so verstehen. Diese Propheten waren ja diejenigen, die wirklich göttliche Offenbarungen hatten. Wir haben beim letzten Mal schon gesehen, die Bibel unterscheidet im Prinzip ein allgemeines Weissagen, das jeder Gläubige praktizieren kann, weil er den Heiligen Geist hat. Auch die Schwestern an dem Platz, wo es für sie angemessen ist, zum Beispiel im Hauskreis oder so. Dieses allgemeine Weissagen ist einfach ein geistgeleitetes Reden zur Erbauung und Ermunterung und Ermahnung und Trost der Gläubigen. Ja? Das sollten wir zum Beispiel auch tun, wenn wir privat zusammenkommen, dass wir nicht schwätzen, sondern weissagen. Dann wäre viel Segen auch in unseren persönlichen Begegnungen, wenn das auch so gehandhabt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es eben besondere Brüder, und es waren auch nur Brüder in der Urgemeinde, die hatten die Gabe der Prophetie. Das heißt, sie konnten Offenbarungen von Gott weitergeben. Wir haben das letzte Mal gesehen, schon im vorletzten Mal in 1. Korinther 13, dass diese Gabe nötig war in der apostolischen Zeit zur Ergänzung der Apostel, dass einfach die Ratschlüsse Gottes über die Gemeinde durch Offenbarung mündlich mitgeteilt wurden, dort wo die schriftliche Lehre der Apostel noch nicht da war und dort wo eben auch die Apostel selber ja immer wieder weiterreisen mussten, dass in der Gemeinde Orientierung da war. Aber diese geistbegabten Propheten, die nach den Aposteln eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielten für die Urgemeinde, auch sie hatten Grenzen für ihren Dienst. Es hätte sein können, dass einer sagt, oh, ich habe jetzt eine Botschaft, eine Weissagung, es ist ja ganz klar, dass ich jetzt die ganze Zeit reden muss, wenn die Versammlung läuft. Und es waren sicherlich Versammlungen, die sind nicht eine Stunde gegangen. Da können wir mal davon ausgehen, die gingen länger. Ja, das ist eigentlich überall so, wo die Gemeinde brennend ist, da sind die Versammlungen nicht sofort Schlag, Stunde, Ende aus, sondern da sind Versammlungen auf 2, 3, 4 Stunden lang. Ja, aber gut, wie gesagt, es sollte eine Ordnung sein. Die Propheten sollten Rücksicht darauf nehmen, dass Gott auch noch anderen begabten Brüdern etwas gegeben hat. Und es sollte so sein, dass also nur eine begrenzte Zahl von Propheten auftreten sollte. Auch sicherlich, damit auch das Gewicht dieser Botschaften nicht untergeht, dadurch, dass eben zu viele solche Botschaften hintereinander kommen. Es gibt ja auch nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Bestimmte andere Propheten sollten das beurteilen, was der jeweilige Prophet gesagt hat. Ich denke, das ging da auch um die Geistesunterscheidung. Ist es eine Botschaft von Gott oder ist es womöglich eine falschgeistige Botschaft? Wir haben das ja in 1. Korinther 12 gehört, dass es da auch falsche Geister gab, auch schon damals in den Gemeinden. Und es ist auch interessant, die falschen Geister waren unter anderem auch daran zu erkennen, dass sie die Ordnung der Gemeinde gebrochen haben und dass diese Leute wie Getriebene geredet haben. Ja, ist übrigens auch ein ganz interessantes Kriterium, wo wir echtes Geisteswirken unterscheiden können. Wenn da jemand anfängt zu rufen und zu schreien mitten in eine Gemeinde und sagt, Gott hat mir eine Offenbarung gegeben und er hört überhaupt nicht auf, lässt sich durch die Ältesten nicht korrigieren und er redet wie ein Getriebener, dann kann man ganz klar sagen, das ist nicht der Geist Gottes. Ja, der Satan ist es, der die Menschen treibt, der sie zu einem mechanischen Werkzeug macht, ja, sodass Leute dann oft sagen, ich musste das sagen, ich war gezwungen, irgendetwas zu sagen oder etwas zu schreiben. Ja, da gibt es zum Beispiel den Jakob Lorbeer, da in Bietigheim ist der ja nicht unbekannt, so ein falscher Prophet, der dämonische Offenbarungen hatte, der hatte zwanghaftes Schreiben, der musste schreiben, was die Geister ihm diktiert haben. Das ist nie vom Geist Gottes. Ja? Der Geist Gottes zwingt die Leute nicht, er kontrolliert sie nicht mit einer mechanischen Weise, sondern er leitet die Herzen und er bewirkt Gehorsam und ein Folgen den Impulsen des Geistes von innen heraus, freiwillig, ja? Niemals gezwungen und getrieben. Also hier, diese Offenbarungen sollten kontrolliert werden, und wenn man gesehen hat, ein anderer Bruder hatte auch eine Offenbarung, vielleicht ist der dann in dem Fall aufgestanden, irgendwie hat er das signalisiert, dann sollte der Erste aufhören und sollte dem anderen Raum geben, auch den Dienst zu tun. Ja? Also hier war wichtig, dass man anerkennt, der Herr gebraucht nicht nur mich, sondern er gebraucht verschiedene Brüder. Und ich will in der Unterordnung unter den Herrn meine Gabe ausüben und meinen Dienst tun, sodass der Herr auch andere gebrauchen kann. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Anregung fürs Gebet manchmal, dass wir auch versuchen, da so zu handeln, dass zum Beispiel auch jüngere Brüder oder Brüder, die nicht so oft beten oder nicht so lange beten, dass sie auch Raum haben, dass man einfach ein Gespür dafür hat, dass man auch anderen Raum gibt für den Dienst. Ja? Dass der Dienst vielfältig wird, nicht zwanghaft vielfältig. Manchmal ist es einfach dran, dass einer dient, genauso wie diese Ordnung von Vers 8, 26 ganz sicher außer Kraft gesetzt wurde, wenn zum Beispiel der Apostel Paulus zu Besuch kam oder der Apollos, dann ist es im Regelfall klar, dass man die Zeit für die Lehre, für die Verkündigung demjenigen gibt, der einen besonderen Auftrag, eine besondere Gabe hat. Ja, ich denke, das war nie so, dass man immer mechanisch gesagt hat, jetzt müssen erst noch 5 Brüder ihre Psalmen anbringen. Ja, wenn es dran war, dass jemand, der sonst auch wieder weiterreisen musste, eine Botschaft hatte, dann hat man das auch ganz sicher flexibel gehandhabt. Aber im Regelfall war es eben so, es sollte eine Vielfalt an Gaben zum Ausdruck kommen. Und dazu war gegenseitige Rücksichtnahme wichtig. Und dass wirklich der eine auch dem anderen Raum gibt, damit diese Vielfalt der Gaben auch praktiziert werden kann. Noch einmal dieser Satz, Vers 32, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Ich möchte es noch mal deutlich hervorheben, weil heute eben auch gerade über die charismatische Bewegung viel dämonisches Geisterwirken auch in der Gemeinde sichtbar und offenbar wird. Und da eben oftmals die biblischen Kriterien nicht so ganz klar sind, wie wir die Geister unterscheiden können. Ich denke, ein ganz, ganz wesentliches Merkmal des Geistes Gottes ist, dass er die Person des Geschöpfes Mensch, des erlösten Geschöpfes, in Freiheit setzt. Wir haben ja diese Grundsatzaussage, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nicht schrankenlose Freiheit für das Fleisch, aber es ist keine Zwanghaftigkeit, es ist keine Getriebenheit dort vorhanden, wo der Geist Gottes wirkt. Ja? Und genauso ist es zum Beispiel deutlich aus dem Galaterbrief, dass die letzte Frucht des Geistes Gottes ist Selbstbeherrschung. Enkrataia, manche Übersetzungen sagen Enthaltsamkeit, aber Selbstbeherrschung ist eindeutig die bessere Bedeutung. Es geht darum, dass jemand Kontrolle hat über sich selbst. Ja? Dass er also, dass sein Verstand, sein Wille ganz klar auch seine ganzen Funktionen kontrolliert. Ich will mal ein Beispiel geben, wenn im Rahmen des sogenannten Toronto-Segens der charismatischen Verführung Menschen anfangen zu zittern, hysterisch zu lachen, zu hüpfen wie die Tiere stundenlang und sie können nicht aufhören, dann ist es ganz klar, das ist ein dämonischer Geist. Ja? Wenn ein Benny hinkommt und wedelt in den Raum und sagt, komm Heiliger Geist, und 1000 Leute fallen auf den Rücken und werden bewusstlos, dann ist es niemals der Geist Gottes. Ja? Der Geist Gottes respektiert die Persönlichkeit des Menschen und den freien Willen des Menschen. Der Geist Gottes zwingt nie jemanden. Ein früherer Pfingstler hat berichtet, wie er tagelang gefastet und gebetet hat um das Zungenreden. Und dann hat er praktisch gesagt, da kam eine Macht über mich und zwang meine Kiefer und es kamen Laute heraus. Ja? Da kann ich nur sagen, 100% klar dämonisch. Ja, wenn eine Macht kommt und zwingt deine Kiefer, dass sie sich bewegen, dann ist es nicht der Geist Gottes. John Wimber berichtet von seiner Geistestaufe und sagt, eine Macht kam über mich und drückte mich auf den Boden und ich konnte eine halbe Stunde lang nicht mehr aufstehen, obwohl ich es wollte. Das ist ganz klar, das ist nicht der Geist Gottes. Ja, der Geist Gottes lässt dem Menschen Raum, er überzeugt, er bezeugt unserem Geist, er überführt, aber er zwingt nicht. Nur damit wir das nochmal verstehen, dass wir auch hier eben die biblischen Geisteswirkungen von den Gefälschungen richtig unterscheiden können. Vers 33, jetzt ein Grundsatz. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass eben der Geist Gottes Frieden, Harmonie, eine gute harmonische Gemeinschaft unter den Gläubigen wirken will und nicht Aufruhr gegeneinander und Unordnung. Also das ist ein Zeichen, dass der Geist Gottes nicht am Wirken ist. Ja, dann kommt nochmal eine wichtige Belehrung über die Frauen. Eure Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Das sind harte Worte heute. Und ich denke, wir müssen hier sehen, hier ist eine wirkliche Prüfung auch für unsere Herzenshaltung gegenüber dem Herrn Jesus und seinem Wort und seinen Geboten. Der Zeitgeist heute bringt es dahin, dass eigentlich die Männer schon fast das Gebot haben zu schweigen, dass die Frauen eigentlich immer mehr dahin geführt werden, eine dominante Rolle zu spielen, sich zu äußern, sich zu engagieren. Es gibt Frauenquoten in den verschiedensten Institutionen und Betrieben, auch in den Führungsrängen. Und dieser Zeitgeist hat auch vor der Christenheit nicht Halt gemacht. Auch solche, die sich evangelikale, bibelgläubige Christen nennen, haben scharenweise und immer mehr diesem Zeitgeist nachgegeben, die Frau aufzuwerten und angeblich zu befreien von diesem Joch der biblischen Lehre. Nun, daran entscheidet sich etwas ganz Entscheidendes. Ob wir dieses als Joch ansehen, zum Beispiel diese ganz klare Lehre, dass die Frau in der Gemeinde eine Stellung der Unterordnung einnimmt, so wie es hier auch klar geschrieben steht, dass sie zum Beispiel schweigen soll in der Gemeindeversammlung, dass sie nicht reden soll. Für mich ist dasselbe Wort schweigen, was vorher bei den Propheten auch gebraucht wird. Ja? Die sollen schweigen, das heißt natürlich, sie sollen nichts reden, sondern die anderen sollen reden. Und genau dieses Wort bedeutet also nicht, dass man nicht plappert oder schwätzt. Das können ja leider auch Männer, das ist nicht auf Frauen beschränkt, das wäre nicht der Punkt, sondern es ist ganz normal, es soll nicht geredet werden von den Frauen in der Gemeinde. Nun, wie gesagt, wollen wir dem Zeitgeist folgen? Viele tun das mit dem Schielen darauf, dass man sagt, ja, da gewinnen wir die Jugend, da kommen mehr Leute, wer will denn noch in so eine enge Gemeinde gehen, wo alles noch so wie es im letzten Jahrhundert. Aber ihr Lieben, das Wort Gottes hat Ewigkeitsgewicht. Das Wort Gottes wird nicht in diesem Jahrhundert anders aufgefasst und ausgelegt wie im letzten, sondern von ernsten Christen, die dem Herrn wirklich dienen wollen. Es ist ganz klar, diese Ordnung bleibt, bis der Herr wiederkommt. Diese Ordnung wird nicht im 21. Jahrhundert anders aufgefasst als im 20. oder 19. oder 18., sondern es ist eine ewige Ordnung. Und von daher ist es wichtig, dass wir bereit sind, als Gemeinde auch ganz bewusst diese Ordnung zu praktizieren, auch wenn es immer wieder Tendenzen geben wird, die dagegen angehen. Es ist wichtig, damit der Herr unsere Gemeinde wirklich noch als eine Gemeinde Gottes anerkennen kann und in unserer Mitte frei wirken kann. Denn eines ist klar, jeder Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber bedeutet, dass der Geist Gottes betrübt wird und dass der Herr letztlich ein Stück auch, dass die Gefahr besteht, dass der Herr sich ein Stück zurückzieht von dieser Gemeinde. Ja? Ich denke, das ist auch der Punkt. Wir wollen doch dem Wort Gottes gehorchen, nicht aus einem gesetzlichen Geist, sondern aus Liebe zu unserem Herrn und Erlöser, der alles für uns gegeben hat, um uns für sich zu erkaufen mit seinem Blut. Das sollte das biblische Motiv sein. Ich gehorche dem Wort Gottes aus Liebe, nicht aus Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit wird denen vorgeworfen, die heute noch versuchen, das Wort Gottes festzuhalten und ihm zu gehorchen. Es mag sein, dass das eine oder andere Motiv in eine gesetzliche Richtung bei dem einen oder anderen geht, aber vom Grundsatz her sagt die Bibel, wir sollen den Herrn lieben und unsere Liebe zeigen wir, indem wir seine Gebote halten. Also auch wenn der Zeitgeist in die andere Richtung geht, auch wenn das Fleisch in uns sich wehrt, das ist ja bei jeder Frau so wie bei den Männern auch, wenn es Gebote Gottes gibt, die uns einschränken, dann kriegen wir ein innerliches, manchmal ein rebellisches Gefühl dagegen. Ja? Ich denke, das ist wichtig, dass man das auch ehrlich anerkennt, aber es dann wirklich dem Herrn auch bekennt und darüber Buße tut und sagt, Herr, ich will das in den Tod geben. Ich will für dich leben nach deinen Ordnungen, auch wenn es mich Selbstverleugnung kostet. Und das ist für die Schwestern heute ganz bestimmt der Fall, dass ein Folgen der, den Ordnungen Gottes folgen, Selbstverleugnung kostet. Aber das ist der Preis der Jüngerschaft sowieso. Ja? Das hat uns der Herr Jesus ja ganz klar gesagt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, hier geht es um eine göttliche Ordnung. Und es ist ganz klar, die Frauen sollen nicht reden. Es ist sogar schändlich, wenn sie reden. Und es ist ein sehr schwerwiegender und ernster Ausdruck, der hier steht. Ja. Und es sollte uns deutlich machen, dass wir wirklich auch weiterhin, auch wenn der Druck des Zeitgeistes zunimmt, hier klar dem Wort Gottes zu folgen haben. Oder aber es wird so sein, dass eben der Herr diese Gemeinden, die da in dieser Frage dem Wort Gottes untreu werden, er wird sie nicht mehr anerkennen können. Das ist interessant. Im Willow-Krieg-Verband, diesem Verband der abgefallenen, modernen, weltförmigen Gemeinden, da ist die Mitgliedschaftsvoraussetzung, dass die Frau als Leiterin und als Predigerin akzeptiert wird. Also sie sagen, ihr dürft nur bei uns Mitglied sein, wenn du das Wort Gottes für ungültig erklärst und die Frau lehren, leiten und reden lässt. Sonst darfst du bei uns gar nicht dabei sein. Ja, das ist doch interessant. Ja, ich hoffe, wir wollen gar nicht da dabei sein. Bei einem solchen Verband, der das Wort Gottes, die Verleugnung des Wortes Gottes zur Voraussetzung für seine Mitgliedschaft macht. Ja? Aber hier gibt es diesen geistlichen Kampf. Und ich möchte da wirklich auch unsere Schwestern ermuntern, dass wir uns immer wieder bewusst machen, in diesen ganzen Fragen, auch mit der Kopfbedeckung, auch mit den ganzen Dingen, die damit zusammenhängen. Es ist ein Kampf. Und es ist sicher so, dass man immer wieder geneigt ist, zu sagen, ach, wieso soll ich das alles so genau nehmen, andere nehmen es auch nicht so genau. Schaut, es ist auch leider so, dass immer wieder auch Schwestern in Gemeinden, die das vielleicht jahrzehntelang praktiziert haben, dass gerade ältere Schwestern oft diese Dinge wie die Kopfbedeckung und das Schweigen aufgeben und nicht mehr bereit sind zu praktizieren. Und dann sind jüngere Schwestern, die sagen, ja, wenn diese Schwester das nicht mehr macht, ja, dann muss ich es doch eigentlich auch nicht machen. Dann ist ja wohl irgendwie nicht so wichtig. Und auch da finde ich es sehr wichtig, dass wir nicht auf Menschen schauen, sondern dass wir wirklich auf den Herrn Jesus und sein Wort schauen, wenn er es in seinem Wort sagt, dass die Frau schweigen und ihr Haupt bedecken soll, dann wollen wir es doch in aller Einfalt, in allem Gehorsam wirklich tun. Ganz egal, was andere sagen. Ganz egal, ja, manchmal geht der Trend in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Das ist ganz interessant. Manchmal sind die Kopftücher weg, dann sind sie mal wieder da und dann sind sie wieder weg. Aber das sollte uns nicht bewegen, sondern wir sollten einfach sagen, ich will dem Herrn und seinem Wort gehorchen, gerade in der Endzeit. Und ich möchte nochmal daran erinnern, Epheser 5, dieser Abschnitt, die Frau ist ein Symbol, ein Zeichen für die Gemeinde. Der Mann ist ein Abbild des Christus, die Frau ist ein Abbild der Gemeinde. Wenn die Frau anfängt, aus der Unterordnung unter Christus herauszutreten und gemäß dem Zeitgeist sich zu vermännlichen, den Platz des Mannes einzunehmen, dann wird im Grund Christus symbolisch in der Gemeinde entmachtet und es wird gesagt, hier, denn eigentlich das Schweigen der Frau heißt, rede Herr, das sollte die Gemeinde sinnbildlich sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Ja? Also die Gemeinde soll dort schweigen, wo Christus redet. Sie soll sich unterordnen, wo der Herr am Wirken ist. Und das drückt die Frau sinnbildlich mit ihrem Schweigen aus, nach Epheser 5. Das heißt, wenn dieses Sinnbild zerstört wird, indem diese Gemeindeordnung missachtet wird, dann ist es ein Signal, wir als Gemeinde wollen uns Christus nicht mehr unterordnen. Wir wollen nicht mehr auf Christus hören, sondern wir wollen selber gehört werden. Und ich denke, das ist uns klar, dass ein solches Signal keine guten Folgen haben kann für das geistliche Gedeihen einer Gemeinde. Wir lesen ja in Vers 36 und 37 diese ernsten Worte. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also hier ist es doch ganz interessant, dass der Geist Gottes gerade hier an dieser Lehre von der Frauenfrage diese Grundsatzerklärung drangehängt hat. dass Paulus geleitet wurde, diese Gemeinde, die ganz offensichtlich die apostolische Lehre missachtet hat, wo Frauen reden konnten, wo Frauen auch womöglich prophetische Botschaften gebracht haben oder in anderer Weise sich betätigt haben, wie es das Wort Gottes nicht wollte, dass er hier deutlich macht, ihr seid doch nicht die Quelle des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist allen Gemeinden vom Himmel her gegeben durch die Apostel und es verlangt Gehorsam. Es ist ganz klar, ein Christentum ohne Unterwerfung unter Gott und sein Wort ist kein echtes Christentum. Dann haben wir den Abfall. Und das ist ja das, was so viele moderne Christen praktizieren. Sie sagen, ich bin Christ, ich liebe Jesus, aber die Bibel, ja, die ist doch veraltet. Da kann ich doch selber entscheiden, was wir machen und was nicht. Da müssen wir nicht mehr die Bibel als Richtschnur nehmen. Das ist ein falsches Christentum. Das ist Abfall. Müssen wir ganz klar sagen. Sondern echtes Christentum ist erwiesen durch die lebendige Hingabe und Bindung an das Wort Gottes, an die apostolische Lehre, wie wir sie in der Bibel geoffenbart bekommen haben. Wenn du wirklich geistlich bist, dann wirst du anerkennen, dass die Dinge, die Paulus geschrieben hat, auch in der Frauenfrage, nicht der Ausfluss irgendwelcher kultureller Besonderheiten waren, auch nicht der Ausfluss einer frauenfeindlichen Einstellung, wie das oft von bibelkritischen Leuten gesagt wird, sondern es war das Gebot des erhöhten Herrn Jesus Christus selber. Und diesem Gebot wollen wir von Herzen gehorchen. Ich denke, das ist die einzige Haltung, die ein echter Gläubiger hier einnehmen kann. Wenn jemand wirklich das willentlich missachtet, ja, der missachte es, sagte Paulus hier. Ja. Das heißt, natürlich kannst du das Wort Gottes beiseite schieben. Natürlich kannst du so tun, ich bin frei als Christ, zur Freiheit hat euch Gott berufen und ich habe die Freiheit, das Wort Gottes zu missachten. Aber ihr Lieben, dann bekommen wir es mit dem lebendigen, heiligen Gott zu tun, der über seinem Wort wacht und der ganz gewiss es nicht ohne Antwort lässt, wenn wir sein Wort brechen als seine Kinder. Es kann uns nur Züchtigung und Not bringen. Auf der anderen Seite gilt, und das möchte ich auch zur Ermutigung noch einmal sagen, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, die ihn von mit ungeteiltem Herzen suchen. Und das finde ich so wichtig, dass wir das verstehen. Dort, wo jemand von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen und dienen will und das Wort Gottes erfüllen will, dort gibt Gott Segen. Dort erweist Gott sich in Kraft und Macht. Auch an Gemeinden, die noch daran festhalten, die göttlichen Ordnungen zu praktizieren, selbst wenn sie verspottet und verfolgt werden deswegen, selbst wenn sie von der Welt und von verweltlichten Christen deswegen angewidert, ausgegrenzt werden. Auf solchen Gemeinden liegt ein ganz besonderer Segen des Herrn. Und deswegen lasst uns danach streben, eine Gemeinde zu sein, die das apostolische Wort Gottes, die Gebote des Herrn, ehrfurchtsvoll und aus Liebe einhält und praktiziert und von ganzem Herzen diese göttlichen Ordnungen wirklich auch umsetzt. Ja, zum Schluss, Vers 39 und 40. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen, verhindert nicht, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Also unser Streben sollte es sein, dass wir gegenseitig uns in der Leitung des Geistes erbauen. Dass wir ein Wort haben gegenseitig, was den anderen hilft, was ihn ermuntert, was ihn auch ermahnt, was ihn zurechtbringt. Und dass wir selber auch erwarten und erbitten, dass der Herr uns so erbaut und zurechtbringt durch die Gemeindeversammlung, durch das Wort Gottes. Wie gesagt, das Reden in Sprachen, das gilt heute nicht mehr, weil es heute kein echtes Sprachenreden mehr gibt, sondern nur noch die Fälschung. Aber damals war es einfach wichtig, alle Gaben Raum zu geben, die Gott gegeben hatte. Und das ist auch heute noch wichtig. Aber zwei Bedingungen werden genannt. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Anstand ist interessant. Ja, das würden viele moderne Christen heute gar nicht erwarten, dass es Gott wichtig ist, dass in der Versammlung Anstand herrscht. Dass der Mensch nicht sich selber mit seiner Unreinheit, mit seiner Fleischlichkeit produziert in der Gemeindeversammlung. Ich denke, auch das ist wichtig, bis hin in die Kleiderordnung. So etwas gibt es tatsächlich für Versammlungen, die in der Furcht Gottes sind, dass bestimmte lässige, unanständige Kleidung einfach für eine Versammlung nicht in Frage kommt. Ja? Einfach aus dem Grund, weil Gott, der heilige Gott, in der Mitte der Versammlung lebendig ist und die Dinge sieht und es ihm nicht gefällt. Er möchte, dass es in der Gemeinde anständig zugeht. Natürlich heißt es eben auch, dass man zum Beispiel einander Raum gibt, dass man eben auch eine Harmonie, eine gegenseitige Ergänzung und wirkliche Ordnung, eine göttliche Ordnung in der Gemeindeversammlung hat. Ordentlich, das bedeutet, dass die Dinge so laufen, wie der Geist Gottes es möchte, und er ist nie ein Autor von Unordnung. Es bedeutet, dass nicht der Mensch sich vordrängt und seine spontanen Eingebungen oder seine fleischlichen Impulse mit in die Gemeinde einbringt, sondern dass wir insgesamt in der Unterordnung unter den Herrn bleiben, dass wir empfänglich bleiben für das Führen seines Geistes und auch ein Empfinden dafür haben, dass der Herr der Gemeinde Ordnungen gegeben hat und dass ein Einhalten dieser Ordnungen wichtig ist, damit die Gemeinde als Ganzes erbaut wird. Möchte der Herr schenken, dass wir in dieser Weise auch durch dieses Wort ermuntert werden, ja, uns nach biblischem Gemeindeleben auszustrecken und biblisches Gemeindeleben zu praktizieren, so wie es das Wort Gottes uns sagt, nach allen Kräften, so wie wir es können und vermögen. Amen.